Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wenn ihr euch modisch am Richard Stallman orientiert, dann sind ihr in dieser Sendung richtig. Das ist das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Das ist die Sendung von der Woche 26 im Jahr 2015. Mein Name ist Matthias Schüssler. Der Richard Stallman ist ein echter Nerd und ein Aktivist, der sich für freie Software einsetzt. Und heute geht es zufälligerweise um freie Software, und zwar im Bereich des Publishing. Ich stelle euch drei offene Programme für Gestaltung, Bildbearbeitung und Illustration vor. Das erste Programm heisst Scribus. Man kann damit Drucksachen wie Flyer, Magazine, Zeitschriften oder Bildschirmpräsentationen machen. Und wie man sich in das Programm einschafft, das verratet uns jetzt Christoph Schäfer. Er ist Mitglied von der Scribus Community. Er macht dort Dokumentation zum Programm und steuert Übersetzungen bei. Und als erstes erklärt er uns jetzt, wenn er in die Scribus Gemeinschaft eingerutscht ist.
Das ist so. Ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben. Das ist eine lange Geschichte. Ich bin Historiker von Beruf und habe für ein Museum gearbeitet. Und irgendwann sagte mein Chef, Sie kennen sich doch mit Computern aus, Sie können doch auch unsere Drucksachen machen. Und da ich damals schon unter Linux gearbeitet habe, habe ich nach einer entsprechenden Software gesucht. Und da gab es eigentlich nur Scribus, die in Frage kamen. Ich habe dann viele Fragen gestellt und die wurden auch sofort sehr nett und freundlich beantwortet, und deswegen habe ich mich dafür für dieses Projekt engagiert und da auch viel Zeit mit eingebracht.
Kann ich mir vorstellen, wie lange sind Sie jetzt da schon dabei?
Seit 2005.
Scribus gibt es ja, glaube ich, schon länger. Das ist
2001.
Das ist so ein alter Veteran und kann, um da mit der Charakterisierung zu beginnen. Das ist ein Programm, das man für komplexe Layouts benötigt, also nicht für einen Brief unbedingt. Den schreibt man wahrscheinlich weiterhin mit Vorteil in Word, weil es schneller geht, weil man das schon kennt. Aber wenn man Layouts machen will mit, sagen wir, mehrspaltigem Satz, wenn man Bilder, Texte mischen will, so Text um ein Bild herum fließen lassen will, dann ist man mit Scribus richtig.
Ja, genau. Und vor allem, wenn man das ordentlich im Druck ausgeben will. Also viel Farbdruck oder auch viel Farbdruck plus Schmuckfarben in der Druckerei, dann ist man mit Scribus gut bedient, ja.
Richtig, das ist ja eine der großen Hürden, die die Leute häufig dann merken, wenn sie ein schönes Druckprodukt gemacht haben, dass das dann professionell, also Offset-Druck oder Digitaldruck dürfte heute nicht mehr so schwierig sein, dass das dann halt nicht so gut ausschaut.
Ja, genau. Da ist es eben so, dass die normale Office-Programme oder auch der Microsoft Publisher an ihre Grenzen stoßen, und dann braucht man eben was Richtiges. Das kann InDesign sein, das kann aber eben auch Scribus sein.
InDesign, das ist das Adobe-Produkt, das ist wahrscheinlich quasi Standard im professionellen Bereich. Aber es ist durchaus so, dass Scribus nicht nur von denen verwendet wird, die sich, ich sage es jetzt etwas böse, sich InDesign nicht leisten können oder wollen, sondern dass man damit auch absolut professionell arbeiten kann. Und dass es so ein bisschen ein Grundsatzentscheid ist, wenn man auch sich für die offene Welt entscheidet.
Nö, ich würde nicht sagen, dass das eine Grundsatzentscheidung ist. Ich kenne viele, die beides verwenden, weil eben InDesign vieles kann, was Scribus nicht kann, und Scribus kann vieles, was InDesign nicht kann. Also das läuft häufig parallel.
Aber man braucht schon, sage ich jetzt mal, eine gewisse Vorliebe für eben das, die Open-Source-Welt, und weil von der Bedienung her ist es ein bisschen anders. Ja, man braucht ein Herz für offene Software.
Na, ich würde sagen, man braucht einfach einen offenen Geist. Eine Einstellung, die sagt, es ist nicht hundertprozentig so, dass das Adobe-Produkte jetzt der Weisheit letzter Schluss sind, sondern es gibt auch andere Bedienphilosophien, wobei ich nicht sagen will, dass andere oder zum Beispiel die von Scribus besser sind, sondern man braucht einfach eine offene Einstellung. Ja, das gilt nicht nur für Scribus, das gilt auch für andere. Es gibt ja noch andere Layout-Alternativen zu InDesign.
Ich glaube, es ist generell gut, wenn man ja mal auch sogar als gestandener InDesign-Profi dann über den Tellerrand hinausschaut.
Genau, ja. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für Scribus, das gilt auch für Viva oder Xara oder andere Produkte.
Man neigt ja tatsächlich da ein bisschen dazu, einen Tunnelblick zu entwickeln und dann nur noch das zu verwenden, was man halt kennt und liebt. Und ja, und dann vielleicht, wenn man bei einem Hersteller dann in Probleme hineinläuft, wie das bei Adobe ja so ein bisschen der Fall ist, dass man da die Software inzwischen nur noch mieten kann und nicht mehr kaufen kann, wenn man das möchte, dass man dann vielleicht erst so gezwungenermaßen sich nach Alternativen umschaut. Hat Scribus das geholfen, dieser Zwang zur Miete von Adobe?
Nein.
Das ist der Leidensdruck noch zu wenig groß.
Nein, es hat uns weder geholfen noch hat uns das alte Modell geschadet. Wir machen unser Ding und wenn InDesign eine schöne Funktion hat, dann werden wir die vielleicht in ähnlicher Form oder vielleicht sogar besser oder vielleicht auch ein bisschen schlechter auch implementieren und wir wissen, dass Adobe auch von uns lernt. Also wir stehen ja nicht unter Druck, Gewinne erzielen zu müssen. Ja, wir stehen unter dem Druck, unsere Anwender zufriedenzustellen.
Dann sprechen wir doch über das Programm, über die Funktionsweisen. Ich glaube, dass man sich das vorstellen kann. Scribus arbeitet da, wie man es kennt von Layout-Programmen, rahmenorientiert. Das heißt, man kann nicht wie bei Word einfach drauf losschreiben in ein Dokument, so kontinuierlich, sondern jedes Element, also sei das ein Text, sei das ein Bild, wird in einen Rahmen gepackt und dieser Rahmen definiert dann die Lage auf der Seite und die Eigenschaften.
Im Prinzip ja, nur gilt das für Vektorgrafiken nicht. Denn Vektorgrafiken, das ist der große Unterschied zu InDesign. Vektorgrafiken werden grundsätzlich als Vektorgrafiken importiert, weil man die in Scribus weiter bearbeiten kann. Denn Scribus hat ausgefeilte Vektorinstrumente, mit denen man die Vektordaten bearbeiten kann. Also stellen Sie sich das vor, Sie könnten in InDesign mit Illustrator-Werkzeugen arbeiten. Dann haben Sie Scribus.
Um mal die Herangehensweise ein bisschen zu beleuchten, ich möchte ein Dokument machen, einen Flyer. Ich platziere da einen Rahmen oder ein paar Rahmen, wo ich die Textelemente reinschreibe und dann formatiere ich die über die Eigenschaftenpalette.
Genau.
Da kann ich Textgröße, solche Dinge einstellen.
Ja, Sie können so ziemlich alles einstellen in der Eigenschaftenpalette. Deswegen ist die auch so groß und deswegen sind wir gerade dabei, die auseinanderzunehmen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird.
Aber ich denke mal, mir ging es so, als ich mit Scribus zum ersten Mal gearbeitet habe, habe ich mich gefragt, und jetzt, ja, worauf kommt es an? Und dann ist, glaube ich, wirklich wichtig zu wissen, man muss zuerst einen Rahmen platzieren und dann kann man man kann den Text direkt reinschreiben, man kann aber auch ein Dokument, Textdokument oder ein Bild reinladen und das ist dann da. Und wenn man sich überlegt, wie wird das jetzt schön, wie wird das so, wie ich es gern hätte, dann muss ich diese Eigenschaftenpalette hervorzaubern und da dann mit der Ausarbeitung meines Dokuments beginnen.
Ja, ja, das ist also wirklich ein ganz zentraler Ort, also sozusagen die Kommandozentrale für Scribus. Es sei denn, wenn man fortgeschritten ist, wird man natürlich viel mit Stilen, Formatvorlagen arbeiten. Aber wenn man jetzt nur schnell einen Flyer machen will, dann bietet sich das auf jeden Fall an, ja.
Scribus hat dann viele auch eben Dinge, die man eigentlich in einer freien Software gar nicht unbedingt vermuten würde, wo man tatsächlich denkt, da muss man Geld dafür aufwerfen, da muss man was kaufen.
Wenn man jetzt mal überlegt, weshalb ist InDesign oder auch Express so beliebt und auch so teuer, dann kommt es ja auf die Ausgabe an. Das heißt, PDF für Druck mit Farbmanagement. Und da ist Scribus also, ich sag's mal vorsichtig, mindestens gleichwertig.
Gehen wir doch diese Profi-Funktion mal kurz durch. Sie haben es erwähnt, PDF-Export, das ist sehr wichtig, weil typischerweise im Workflow ist es so, dass man nicht die offene Datei, also seine Layout-Datei der Druckerei abgibt, weil dann noch einiges schief gehen kann, sondern man macht ein PDF. Aber da ist es wichtig, dass dieses PDF eben so gestaltet ist, dass Farben stimmen, dass nichts schief geht, dass keine Elemente verloren geht. Und dafür arbeitet man mit dieser PDFX, mit diesem Standard, der ist dafür da, genau das sicherzustellen. Und das kann Scribus problemlos.
Ganz problemlos, ja. Auch mit Farbmanagement.
Sollen wir das erklären oder sprengt das den Rahmen, wenn wir sagen, was Farbmanagement ist?
Ja, Farbmanagement heißt, dass man die volle Kontrolle darüber hat, wie Farben am Bildschirm aussehen, wie sie am Ende im Druck aussehen. Das ist mal stark vereinfacht zu sagen. Und Scribus verwendet dazu eine Programmbibliothek, die extern entwickelt wird und die unter anderem von Hewlett-Packard in ihren Digitaldruckmaschinen verwendet wird.
Da kann man sagen, was einem vielleicht eben wirklich mit Word passieren kann, dass man da böse Überraschungen erlebt, weil halt eine Farbe, dass man gedacht hat, das sei grau und im Druck sieht es dann rosa aus und irgendwas, ja, was man wirklich nicht gern haben möchte, das verhindert dieses Farbmanagement. Wir haben andere Profi-Features, mir fällt ein Grundlinienraster ein, das ist ja eben, was man gern hat im Druck, dass Zeilen schön ausgerichtet sind. Machen Sie da einen Werbespot mal, was für Profi-Funktionen sind da im Scribus drin, die man nicht erwarten würde?
Ja, also das Grundlinienraster ist eigentlich noch einer der Schwachpunkte, weil es im Gegensatz zu InDesign nur ein Grundlinienraster gibt und man nicht pro Rahmen, für jeden Rahmen eines definieren kann. Was aber erweiterte, gerade typografische Funktionen angeht, haben wir in Scribus beispielsweise den optischen Randausgleich, also das automatische Verschieben von beispielsweise Trennstrichen und Kommata-Punkten ein bisschen aus dem Rahmen heraus, damit der Text schön gerade ausgerichtet ist. Wir haben etwas, was wir Glyphenstauchung nennen. Das heißt, da werden einzelne Buchstaben, ist eigentlich der falsche Begriff, einzelne Glyphe, minimal gestaucht oder erweitert, ohne dass sich der Grauwert verändert, sodass insgesamt der Text schöner aussieht. Und natürlich unterstützen wir, also was anderes angeht, Photoshop-Dateien vollkommen mit Ebenen, mit Beschneidungsfaden und so weiter. Also was aus Adobe-Produkten rauskommt, außer InDesign, geht auch ins Scribus rein.
Dann überlegen wir uns also, wo finde ich den Einsatzbereich? Ich denke mir mal, eben wenn ich in Word alles finde, was ich da suche, dann könnte ich mir das vielleicht mal aus Interesse ansehen, um zu schauen, ob ich dann vielleicht gestalterisch doch ein bisschen meinen Horizont erweitern könnte. Aber es ist vor allem dann eben, wenn ich was Schönes machen würde, so ein Flyer, denke ich, der geht in Word gerade noch so knapp, aber so richtig befriedigend ist das nicht.
Nein, also in Word sowieso nicht. Also da sind Sie mit LibreOffice oder OpenOffice wahrscheinlich sogar noch besser bedient, gerade was DTP-Funktionen angeht, weil Microsoft will ja auch noch seinen Publisher verkaufen. Ja, also man kann sich Scribus einfach runterladen, es kostet ja nichts, gibt es für fast jede Plattform, sogar noch fürs alte OS 2.
Genau, also für Windows, Mac und natürlich Linux, da kommt es her.
Ursprünglich Linux, ja, aber auch BSD, Unix und so weiter, also so ziemlich allem, was Nullen oder Einsen versteht, da gibt es Scribus für.
Wenn ich jetzt am Anfang nicht so richtig weiß, wie ich loslegen soll, wo finde ich Informationen dazu?
Also wir haben ein eingebautes Handbuch, das lässt sich ganz einfach über Hilfe, Handbuch für Scribus, F1 drücken.
Und dann lernt man das so. Aber Schulungen gibt es das, weil hierzulande, ich weiß nicht, was da das Äquivalent in Deutschland wären, wahrscheinlich die VHS-Kurse, aber hierzulande geht man gern in die Mikroclub-Schule. Kann ich da auch Scribus lernen, wenn ich sage, ich hätte gern, dass mir das jemand beibringt?
Ich weiß, natürlich gibt es auch Scribus-Schulungen, die von Unabhängigen angeboten werden, aber Sie können sich jederzeit an das Scribus-Team wenden, zumindest im deutschsprachigen und französischsprachigen Raum. Es gibt Leute, unter anderem mich, die dann eine Schulung durchführen.
So viel zum Layout-Programm Scribus. Das zweite sehr bekannte Open-Source-Programm im Bereich Publishing heißt GIMP. Das ist für Bildbearbeitung da, enorm leistungsfähig. Aber auf viele Leute wirkt es ein bisschen abschreckend und darum habe ich den Christoph Schäfer gefragt, warum macht denn das GIMP vielen Leuten ein bisschen Angst?
Ja, das ist eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt auch keine Antwort weiß. Man könnte auch die Frage stellen, wie nimmt man den Leuten Angst vor Photoshop? Beide Programme sind komplex in der Bedienung und bei beiden muss man eine gewisse Zeit damit verbringen, sie zu lernen. Es gibt also auch gedruckte GIMP-Handbücher, genauso wie es Photoshop-Handbücher gibt. Es gibt eine ausführliche Dokumentation zu GIMP. Ich sehe also keinen Grund, warum man GIMP oder Photoshop, was die Bedienkomplexität angeht, Photoshop leichter finden sollte als GIMP.
Ich denke, es ist so ein Wahrnehmungsding und da ist wahrscheinlich der Unterschied vielleicht der, dass GIMP schon noch ein bisschen mehr nach Open-Source-Programm auf dem Windows-Rechner oder auf dem Mac ein bisschen nach Fremdkörper ausschaut. Das ist ja, vielleicht das noch so ein Zusatzding, was abschreckend wirken könnte. Und natürlich Adobe andererseits gerade beim Photoshop Elements dann noch so ein bisschen Hilfen drumherum baut, indem es da so eine Einsteiger-Variante gibt, die einem das ein bisschen einfacher macht.
Genau, ja, also man darf Photoshop nicht mit Photoshop Elements verwechseln. Das sind zwei ganz verschiedene Programme, mit auch, soweit ich weiß, ganz verschiedenem Quellcode. Also die werden separat voneinander gebaut. Was die vereint, ist der Name. Meines Wissens nach, Photoshop Elements ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher als GIMP. Das steht allemal fest. Und was das Fremdkörper angeht, das stimmt zumindest auf dem Mac noch.
Das ist auch das Ziel der Entwicklergemeinschaft, das ein bisschen anzunähern.
Ja, das Problem ist, dass GIMP auf einem, ich verwende jetzt mal den Begriff UI-Toolkit, also einem Baukasten für Oberflächenelemente aufbaut, der quasi für sich selbst steht, eine gewisse Umgebung voraussetzt. GIMP ist auf dem Mac und auf Windows und auch auf zum Beispiel meiner Linux-Version ein Fremdkörper.
Rein optisch, aber man sollte sich eben davon dann nicht abschrecken lassen, sondern es ausprobieren. Und da wiederum kann man sagen, es wird, falls ich das richtig nachgeschaut habe, schon seit 1995 entwickelt. Das ist jetzt dieses Jahr 20 Jahre alt. Es gibt Ebenen, ein sehr wichtiges Instrument für Bildkompositionen. Man kann mit Farbmanagement wiederum arbeiten. Es gibt Masken, man kann Elemente sehr leicht ausschneiden, die auf verschiedenen Ebenen anordnen. Es gibt alle Werkzeuge für Farbkorrektur, also Histogramm, Tonwertkorrektur, Gradationskurve. Man muss sich nur mit dieser Welt vertraut machen. Ich glaube, es hilft immer, wenn man sich ein ganz klares Ziel setzt, zum Beispiel eben einfach ein Foto nehmen und da was wegretuschieren. Das kann man ja in GIMP zum Beispiel hervorragend machen. Irgendeine Stromleitung, die einen stört im Bild und die wegmachen.
Ja, die normalen Standardfunktionen, die hat man in GIMP auf jeden Fall genauso wie in Photoshop. Das ist also, es sind eher so hochkomplexe Bereiche, wo GIMP zurzeit noch ein bisschen hinterherhängt, aber das wird in der nächsten Version auch alles behoben sein. Und ich denke mal, dass GIMP dann vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kann in einigen Bereichen als Photoshop, wenn die nächste Version jetzt hoffentlich bald rauskommt.
Was wären das? In welche Richtung geht da die Entwicklung?
Es ist so, dass der Kern, der Bildbearbeitungskern von GIMP komplett ausgelagert wurde und quasi separat entwickelt wird, sodass er also auch für hochauflösendes Video und so weiter verwendet werden kann, sodass also GIMP, wenn das alles mal auf diesen neuen Kern übertragen worden ist, auch ganz andere Farbmodelle beherrscht als zum Beispiel Photoshop.
Heute denke ich eben, so die Einsatzbereiche sind Nachbearbeitung von Digitalfotos, Retuschearbeiten, also der klassische Fall, man hat ein Porträt gemacht und da ist ein Pickel drin, der einen stört. Man kann Bildkompositionen machen, das ist ja der Klassiker. Wir haben vor einigen Sendungen mit John Wilhelm gesprochen, der ist Photoshop-Künstler, der erschafft Welten, die es so nicht gibt. Da arbeitet man mit ganz vielen Ebenen, wo man verschiedene Elemente aus verschiedenen Aufnahmen zusammenbaut. Das geht alles in GIMP.
Ja. Geht alles.
Auch Webdesign, so Mockups, die man gern macht, wenn man eine Website entwirft, wäre das auch ein Einsatzgebiet?
Ja, gibt es. Da gibt es sogar ein Skript, das weitgehend automatisiert und einem hilft, die einzelnen Elemente auszuschneiden.
Und wenn wir da mal anschauen, was vielleicht GIMP nicht kann im Vergleich zu Photoshop, dann sind es so, würde ich sagen, diese Komfortfunktionen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, dieses Inhaltsbasierte Skalieren, das ist Füllen oder Löschen. Also das heißt, man hat eine schöne Landschaftsaufnahme gemacht, aber da ist noch irgendjemand durchs Bild gelaufen. Dann kann man den in Photoshop einfach markieren und sagen, füll mir das auf mit Hintergrund und dann macht das Photoshop und dann sieht es so aus, als ob diese Figur nicht durchs Bild gelaufen wäre. Und in GIMP muss man das dann noch ein bisschen aufwendiger dann halt wirklich.
Nee, das geht in GIMP auch ganz einfach.
Ach, tatsächlich.
Das geht genauso wie in Photoshop. Da gibt es ein Plugin, das das macht. Das gibt es aber leider nicht für Mac.
Ah, okay.
Das läuft nur unter Windows und Linux.
Wie heißt das?
Oh, bin ich jetzt überfragt.
Okay, das finden wir vielleicht noch heraus. Ja. Und ja, Aktionen sind, glaube ich, in Photoshop ein Riesenthema. Also das heißt, man speichert Arbeitsabläufe und wendet die dann auf Bilder automatisch an. Gibt es sowas auch für GIMP, dass man da auch eine Community hat, wo man sich mit solchen vorgefertigten Skripts-Dingen bedienen kann?
Skripts ja, aber so automatische Aufzeichnung geht meines Wissens noch nicht. Ich bin allerdings kein GIMP-Experte.
Das ist vielleicht das größte Problem, auch wenn man Tutorials, also so Anleitungen im Netz, das mache ich ja viel für Publisher.ch, wo ich als Redakteur tätig bin, da suche ich so, weil da gibt es halt zu Photoshop ein riesen Informationsangebot im Netz, wo man findet, wie bringt man diese Spezialität jetzt irgendeine ganz raffinierte Retuschearbeit oder sowas hin, da ist man bei GIMP etwas schlechter bedient dann.
Na, das GIMP hat eine eigene Benutzergemeinschaft und Skripts, also findet man also massenhaft. Ich weiß nicht, wie groß der Umfang ist, ich habe nicht gezielt recherchiert, aber GIMP-Skripts findet man massenhaft im Internet auch. Und auch Tutorials, da ist kein Mangel. Es ist ja auch so, dass die Skriptsprachen in Adobe-Produkten einerseits und Open-Source-Produkten andere sind. Adobe verwendet für Skripts und so weiter Plugins generell JavaScript und in Open-Source-Produkten ist die Skriptsprache normalerweise Python. Und das kann man nicht eins zu eins übersetzen.
Das sind die Ausführungen zum Bildbearbeitungsprogramm GIMP. Das erwähnte Plugin heißt übrigens Liquid Rescale. Es ist unter liquidrescale.wiki.com zu finden. Ich habe drei Programme versprochen und drei Programme kommen drüber. Das dritte heisst Inkscape. Bei denen baut man seine Grafiken aus Objekten auf. Rechteck, Kreis, Linie und Polygon. Und die Grafiken werden eben dann nicht wie bei den digitalen Fotos durch Bildpunkte repräsentiert, sondern eben geometrisch beschrieben. Und dazu jetzt zuerst die Frage an Christoph Schäfer. Was sind die Stärken von denen, wie heissen, Vektorgrafiken?
Der größte Vorteil meiner Ansicht nach, also ich komme ja ein bisschen aus dem Druckbereich, ist natürlich, dass man Vektorgrafiken unendlich vergrößern kann, ohne dass irgendein Qualitätsverlust eintritt.
Genau, und die Dateien sind häufig auch klein trotzdem, ja?
Also wenn man eine Pixeldatei hat, dann besteht die Datei ja aus einzelnen Punkten. Und je größer man die macht, desto eher werden diese Punkte sichtbar. Das ist bei Vektordateien nicht der Fall.
Die könnte man 100 Quadratkilometer ausdrucken und die Kurven, weil die geometrisch beschrieben wären, wären die immer noch völlig rund und bei genau. Den Pixeln sieht man halt die Klötzchen. Vorteil auch, man kann einzelne Elemente bei Pixelbildern auch, es sei denn, wenn man mit Ebenen arbeitet oder so. Trotzdem ist ja da immer so, dass die Elemente dann verschmolzen werden. Man muss die freistellen. Und bei Vektorelementen kann man die immer separat bearbeiten, skalieren, verschieben, löschen, hinzufügen, austauschen zwischen Dokumenten. Das macht es sehr flexibel.
Ja, und ohne Qualitätsverlust. Denn jede Operation und jede solche Operation im Pixelprogramm bedeutet immer das Risiko von Qualitätsverlust. Und im Vektorprogramm läuft das ohne Probleme.
Inkscape ist da das Programm, was man dazu verwenden kann. Ich würde sagen, eben, das ist so für Gestaltungen geeignet, Illustrationen, Geschäftsgrafiken, was gibt es da noch? Logos, Diagramme, Pläne. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich schon.
Ja, Sie haben ganz viel vergessen. Ja. Inkscape, das ist ein Phänomen. Man kennt ja in der Adobe-Produktkategorien kennt man Flash und Illustrator. Und Inkscape ist beides und noch viel mehr. Es ist sowohl geeignet für Flash-artige Animationen als auch für interaktive, beispielsweise Landkarten, wie man sie von Google beispielsweise kennt, als auch für das typische Illustrator-Anwendergebiet. Darüber hinaus kann es noch ein bisschen mehr. Man kann damit beispielsweise sogar Vorlagen für Gravuren erzeugen und dann Steuerungscodes für Graviermaschinen ausgeben. Also beispielsweise, wenn man einen Pokal gravieren will, kann man das in Inkscape erzeugen.
Großartig.
Und in Inkscape dann quasi schon den Steuerungscode für die Graviermaschine ausgeben.
Christoph Schäfer, ganz herzlichen Dank. Vielleicht noch, wie setzen Sie die Programme heute selbst ein? Was machen Sie damit?
Ich benutze vor allem Scribus für Drucksachen, die ich für unser Museum mache. Ich arbeite an einem Museum. Und GIMP für Bildretuschen. Inkscape verwende ich sehr selten, weil ich kein so großer Künstler selbst bin.
Geht mir aber leider auch so, ja.
Und Inkscape also, hat so viele Funktionen, da hat mir bisher die Zeit gefehlt, mich einzuarbeiten. Ich verwende das vor allem, um Dateien zu konvertieren.
Das ist auch immer gut, genau. Wenn man eine Adobe Illustrator-Datei kriegt und dann PDF rausmachen möchte oder sowas.
Und da haben, würde ich sagen, auch eigentlich alle Open-Source-Programme, und da muss man eigentlich auch noch LibreOffice nennen, einen Riesenvorteil, die eignen sich hervorragend als Dateikonvertierer. Egal, die fressen auch die neue Scribus-Version, die kommende Scribus-Version, die fressen so ziemlich alles und man kriegt was Vernünftiges dabei raus.
Das ist es gewesen. Die Sendung ist publiziert, distribuiert und rezipiert. Und ihr habt sie hoffentlich estimiert. Und in einer Woche ist dann schon wieder Zeit für Kummerbox Live. Der Kevin und ich bekämpfen Ärgernis in der digitalen Welt. Fragen für die Sendung, Lob, Tadel und Themenwünsche schickt ihr wie immer auf digital@stadtfilter.ch. Mein Name ist Matthias Schüssler. Ich sage merci für die Aufmerksamkeit und tschüss miteinander.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.